Diese Predigt soll eigentlich das Thema Dankbarkeit haben. Ich habe mir das angeschaut, das könnt ihr auch machen. Ich lade euch dazu ein, kann man ja ganz einfach in der Bibel-App bei der Konkordanz ein Wort eingeben, dankbar. Und ich habe festgestellt, es reicht mir nicht. Es reicht mir nicht für ein Predigtthema. Dass Dankbarkeit wichtig ist, da werden wir uns nicht streiten drüber. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, ich gebe euch jetzt das wichtigste Gebot, seid dankbar. Sondern er hat gesagt, liebt einander. Und so kam es, dass ich mir die Paulusstellen anschaute. Vor allen Dingen kommt Dank davor, wo Paulus schreibt, seid barmherzig zueinander, vergebt einander, bleibt im Gebet. Und dann kommt meistens ganz hinten dran, und seid dankbar. Oder, und hört nicht auf, Gott zu danken. Das ist immer so drangehängt. Also ich lade euch ein, ihr könnt es mal nachgucken. Und ansonsten in der Bibel ist immer da ein Mensch sehr dankbar, wo Gott ihn erlöst hat. Und so kam es, dass ich überlegt habe, worüber soll ich denn nun predigen? Wo ist denn da ein Text? Und dann ist mir Römer 8 begegnet. Einige Stellen werden euch hoffentlich sehr bekannt vorkommen. Und ich lade euch heute ein zu einer besonderen Expedition durch Römer 8. Sowas wie eine große Stadtrundfahrt. Bei einer großen Stadtrundfahrt kennt man manche Häuser, die hat man schon mal gesehen. Manche kleine Straße wird man nicht sehen, weil man da nicht durchkommt. Das muss man dann beim nächsten Besuch mal anschauen. Und wir machen uns auf die Spur, was Paulus geschrieben hat in seinem Vermächtnis. Der Brief an die Römer ist von Paulus sozusagen die Zusammenfassung seiner Theologie. Diese Gemeinde lag ihm am Herzen. Das waren vor allen Dingen Judenchristen, die am Pfingsttag, ihr erinnert euch, Pfingsten, vor 2 Wochen, vor 2000 Jahren, wo die Jünger in allen möglichen Sprachen, die sie gar nicht kannten, macht ja nichts für den Heiligen Geist, die Botschaft von Jesus verkündet haben. Und da waren auch Leute aus Rom dabei und die haben in Rom eine Gemeinde gegründet. Und an die hat Paulus geschrieben, um sich vorzustellen als Glaubender, als Apostel. Und er hat wirklich seine Herzensthemen reingeschrieben. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Paulus schreibt sehr wortgewaltig, manchmal sehr poetisch, aber auch für die sachlichen, nüchternen sind ganz klare Sätze dabei. Ich hoffe, ihr findet das Haus und die Straße, die euch gefallen und wo ihr vielleicht wiederkehrt und sie nochmal näher anschauen werdet. Und wenn wir uns auf die Fahrt machen oder auf den Weg, es gibt ja verschiedene Arten von Stadtrundgang zu Fuß oder mit dem Bus, dann ist es gut, dass wir jetzt nicht Urlaub machen, sondern wir nehmen alle unsere Fragen und Sorgen mit. Denn die sollen da einen Widerhall finden in diesen Worten des Römerbriefs. Ich habe mal ein paar Fragen notiert, die mir immer wieder begegnen, die ich selber trage, die andere mir ausgesprochen haben. Vielleicht ist für euch was dabei oder ihr findet eure eigene Frage, eure eigene aktuelle Sorge, mit der wir jetzt diese Stadtrundfahrt in den Römer 8 starten werden. Immer wieder stoße ich auf das innere Loch in mir. Wie kann ich denn mit mir selbst gut umgehen? Wo kriege ich die Liebe her, die ich brauche? Wie kann ich mit mir selbst barmherzig sein? Ich vergleiche mich doch immer wieder mit den anderen. Wie soll ich denn umgehen mit diesem kranken Körper, mit dieser Krankheit, die ich nicht mehr loswerde? Warum heilt Gott mich nicht? Wie soll ich so leben? Wie kann ich sicher sein, dass Gott mich wirklich angenommen hat? Ich erlebe mich doch, wie ich immer wieder Fehler mache, von ihm weggehe. Und woher weiß ich denn, dass wirklich Gottes Geist in mir lebt? Und wie kann ich es richtig machen? Ich möchte doch, dass Gott zufrieden ist mit mir. Und wie kann ich beten? Irgendwie finde ich überhaupt keine Worte, schon gar nicht die richtigen Worte. Und diese Welt, diese unsere Welt, wohin geht die? Mit ihren Despoten, mit ihren Kriegen, mit der Klimaveränderung und all den Ängsten. mit der Inflation, mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Wohin steuert diese Welt? Wie soll das enden? Diese Fragen nehmen wir mit, so wie die Koffer im Bus, und schauen, wo es eine Antwort gibt. Achtung, der Römer 8 ist natürlich nicht die universale Antwort, sondern nur ein kleiner Ausschnitt aus Gottes Wort. Vielleicht findet ihr keine Antwort auf eure Frage oder nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Das ist gut und das ist richtig, denn Gottes Wort ist so viel mehr. Dann sucht selber weiter in der Bibel. Ich beginne mit Römer 8. Der erste Vers heißt: Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Und direkt dazu gehört der Vers 33. Ich mache einen kleinen Sprung. Paulus schreibt: Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Ich lese nicht die ganzen Verse, das würde uns, glaube ich, da braucht man eine Kur nach der Stadtrundfahrt, das schafft man nicht. Ich lese kleine Stücke daraus und fasse manches auch zusammen. Die Besonderheit ist, wir wollen einmal die ganze Stadt sehen und nicht einen kleinen Abschnitt, weil es einen besonderen Geschmack hat, mal das ganze Kapitel zu sehen. Und keine Sorge, ich lese wirklich nicht alles vor. Normalerweise dauert ja eine Stadtrundfahrt so 2 Stunden, aber das ist nicht mein Vorsatz. Es gibt keine Verurteilung mehr. Vielleicht kennt ihr diese Stimme im eigenen Herzen. Oh Mist. Was habe ich denn da wieder gemacht? Das kennen bestimmt viele, sich selbst zu sagen. Wie rede ich mit mir selbst eigentlich? Ah, wie blöd war ich denn da wieder? Mich selbst blöd finden, verurteilen, aburteilen. Das kommt ja auch irgendwo her aus unserer Biografie und Geschichte. Aber hier steht, Gott selbst spricht uns gerecht. Auch von den Fehlern, von der Verurteilung. Und die gleiche Geschichte gilt für die anderen. Vielleicht kennt ihr diesen Gedankengang. Oh, der nervt ja total. Oder guck mal, wie die sich wieder aufgeführt hat. Achtung, da ist Beurteilung und Verurteilung. Und immer wenn euch jemand mal richtig auf den Nerv geht, in eurem Leben oder in der Gemeinde, dann dürft ihr daran denken, Gott hat diese Person gerecht gesprochen. Mich und den anderen. Und das wissen wir eigentlich alles, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auf diese Basis wieder stellen. Und ich sag's uns allen nochmal, wir sind alle gerecht gesprochen, egal wie mackig und scheinbar unerlöst nach außen wir rumlaufen. Einen ganzen Christus hat der Herr gegeben für jeden von uns. Dann geht es bei Paulus weiter. Da gibt's viele, viele Verse über das Leben aus dem Geist. Das macht er sehr ausführlich, das ist ihm sehr wichtig. Das kommt auch im Römerbrief vorher, in den vorherigen Kapiteln schon mal. Aus dem Geist zu leben, das ist zentral. Aus dem Geist zu leben ist zum Beispiel, wenn die Brigitte sagt, okay, Herr, ich habe mir dein Thema angeguckt, ich möchte gern das Glaubensbekenntnis einbringen. Gute Idee. Wir bekennen unseren Glauben, das ist das, worauf wir uns stellen, auf den Geist hören. Und wer nicht auf den Geist hört, der lebt in der Macht der Sünde. Für den geht es Richtung Tod. Das ist für Paulus klar. Und er sagt, Christus lebt in euch und ihr seid vom Geist bestimmt. Wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Das lasse ich so stehen. Dieses Haus kann man wann anders nochmal genauer besichtigen. Es kommt nämlich ein wichtiger Vers. Direkt zum Geist Gottes fällt Paulus dann ein und er schreibt, und dieser Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Vers 11. Und so wird er, der Christus von den Toten auferweckte, also mit dieser Auferweckungsmacht, auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen. Das war die Frage nach dem Körper. Das ist eine gewaltige Hoffnung. mein Körper so hinfällig und gealtert er ist, mit den Narben, die ich nicht mehr wegmachen kann, die das Leben mir schlug, wird eine Auferstehung erfahren. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn wir nicht mehr gezwungen sind, dem Geist, dem Leib zu folgen, den eigensüchtigen Wünschen, sondern dem Geist folgen können, schreibt Paulus weiter, und das ist das, was wir im Lied gesungen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Wir sind Kinder, wir sind nicht mehr Waisenkinder, wir sind nicht mehr vom Sklavengeist erfüllt. Jetzt können wir uns fragen, wie oft denke ich aber, oh, mache ich das richtig? Ist das so, wie Gott das will? Das Waisenkind, das hat dieses innere Rückgrat nicht. Das muss immer überlegen, wie komme ich durch? Wie schaffe ich es alleine? Und es wird mir ja eh keiner helfen. Das habe ich ja erlebt. Aber das Kind Gottes ist kein Waisenkind. Und wir dürfen uns von ihm dahin lieben lassen. Und da auch immer wieder hinschauen. Du bist ein Kind. Paulus benutzt hier eine Wendung. Das ist in unserem Rechtssystem genauso wie damals im römischen Recht. Wenn ein Kind adoptiert wird, von Gott angenommen, dann erlöschen alle Rechte an der alten Familie und das Kind wird eingesetzt zum Erben, rechtmäßigen, vollständigen, vollgültigen Erben des neuen Vaters, der neuen Familie. Das ist die Wahrheit. Paulus schreibt, Vers 15, wir sind doch Kinder Gottes geworden. Verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir dürfen Gott, Abba, Vater rufen. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind und als seine Kinder auch Miterben an seinem Reichtum. Das ist die Stelle, wenn Kind, dann auch Erbe. Und was haben wir geerbt? Das lässt sich in einem Satz sagen und ist doch die gesamte gewaltige Wirklichkeit unseres Glaubens, dass wir zu Christus gehören, dass er uns erlöst hat und den Weg in die Ewigkeit geöffnet und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Ja, da müssen erstmal die ganzen Selbstzweifel kapitulieren. Die stehen da erstmal erschrocken da und zucken zusammen. Ihr habt kein Recht, ihr Selbstzweifel, ihr dürft da sein, aber die Wirklichkeit und die Wahrheit ist, ich bin Gottes Kind. Das tut gut und das ist wichtig. Und darin könnten wir ausharren und bleiben. Aber es geht weiter und Paulus schickt uns emotional ganz schön hoch und runter. Im Vers 17 am Ende heißt es nämlich dann, ja, wir sind Miterben der Herrlichkeit, aber wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Gerade war es noch sehr angenehm und gemütlich und schon kommen die Leiden wieder. Also Paulus geht wirklich mächtig emotional auch durch. Das Wort, was hier steht im Griechischen, heißt Mitleiden. Mit Christus Mitleiden. Das brauchen wir in unseren Breiten weniger. Ich denke an die verfolgten Christen. Da ist das viel mehr da, für den Glauben zu leiden mit Jesus. Und Paulus sagt, keine Sorge, das ist ganz normal, das gehört dazu. Nicht wundern. Und wieder geht Paulus eine mächtige Welle nach oben jetzt. Wir werden nicht nur als Erben mitleiden, sondern er sagt, Vers 18, ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Das ist keine Abwertung des Leidens. Das heißt nicht, unsere Leiden sind bedeutungslos. So wichtig ist es, dass man den Satz zu Ende liest und den Zusammenhang auch sieht. Paulus sagt nicht, bedeutungslos ist dein Leiden, sondern er sagt, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet, die Gott bereithält. Und dann die ganze Schöpfung, Vers 19, wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört, an dem die Kinder Gottes offenbart werden. Dieses Wort, habe ich mal nachgeschaut im Griechischen, das ist ein wirklich besonderes Wort, das kommt auch ganz selten vor in den Paulusbriefen, das sehnsüchtige Warten, das sehnsüchtige Harren. Apokaradokia heißt das. Das habe ich rausgesucht, weil es so bildlich ist. Apo von Kara, der Kopf, Dokia, erwarten. Und dann stand dahinter, das ist aus der Elberfelder Studienbibel, ist ja nicht meine Weisheit, haben kluge Menschen herausgefunden. Die Elberfelder Studienbibel, die auch die griechischen Worte erschließt, sagt, dieses sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung bedeutet erwartungsvolles Ausschauhalten mit gerecktem Hals und ausgestrecktem Kopf, nach vorne gestrecktem Kopf. Also schon so eine aus dem Fenster starren Haltung, irgendwo hinstarren. Sehr bildlich. Die ganze Schöpfung, das ist jetzt auch wirklich poetisch, die ganze Schöpfung starrt, schaut, hält Ausschau. Nicht so ein inneres, naja, wird schon irgendwann kommen, weiß ich ja, sondern starrt und schaut und hält Ausschau. Und auch in uns, in unserem zerbrechlichen, hinfälligen Leib spüren wir das ja, dieses, oh Mann, wann hört das auf? Ich freue mich echt auf die Ewigkeit, das können wir sagen. Ich freue mich darauf, dass mein Leib erneuert wird. Mit der ganzen Schöpfung. Paulus benennt das sehr ehrlich. Er sagt ganz klar, das, was wir sehen, wenn wir in die Welt schauen. Vers 20. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Oder Vergeblichkeit, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Das geschah durch gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit, Vergeblichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung hofft auf den Tag. Und das kennen wir doch, wenn etwas schön war, wenn wir etwas erlebt haben oder wenn wir uns erinnern, damals, als ich jung war, damals, als ich das gemacht habe, da war das und das und die Gefühle waren groß und das Leben war frisch und voller Farben. Und ist das alles vergänglich und vergeblich und vergangen? Und was kommt denn dann noch? Das, was war, hat seinen Wert. Und Paulus sagt, wir dürfen nach vorne schauen, mit der ganzen Schöpfung. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt, bis zu diesem Augenblick, mit uns seufzt. Mit uns seufzt. Mit uns seufzt. Aber nicht einfach so, sondern wie unter den Schmerzen einer Geburt. In Geburtswehen heißt es in manchen Übersetzungen. Paulus könnte auch sagen, voll der Todeskampf der alten Schöpfung. Sie kämpft und ringt. Aber er sagt, wie bei einer Geburt. Wehenschmerzen sind die schlimmsten, heftigsten Schmerzen, die menschlich denkbar sind. Das ist das, was wir sehen in dieser Welt, in der Schöpfung. Und sogar wir, Vers 23, auch wir, obwohl wir im Heiligen Geist schon einen Vorgeschmack haben der kommenden Herrlichkeit, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere Rechte, in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird. Und, jetzt kommt wieder der Körper, und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Darauf warten wir, darauf hoffen wir. Und da gibt's nichts zu deuten, das ist noch nicht da. Die Theologen nennen das schon, der Heilige Geist ist schon in uns, und Christus hat uns schon erlöst und das noch nicht. Und manchmal ist das noch nicht riesengroß. Aber das schon gilt trotzdem. Wir seufzen mit der Schöpfung. Wir hoffen darauf. Und Paulus schreibt, wir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen. Und wir müssen mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Dieses mit Geduld und Zuversicht warten in Vers 25 ist auch so ein besonderes griechisches Wort. Es bedeutet nämlich du siehst noch überhaupt nichts. Deine Hoffnung ist völlig unbegründet. Man kann nichts erkennen. Nicht mal der kleinste Keim guckt aus der Erde. Und doch glaubst du an das Samenkorn, was da ist und dass es wachsen wird. Das heißt, trotz Leiden, trotz äußerem Dagegenstehen, warten wir mit Zuversicht, dass das kommen wird. So schreibt Paulus. Und der Heilige Geist in uns, der uns bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind, der hilft uns auch im Gebet. Denn was sollen wir beten? Diese sehr berühmte Stelle, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Vers 26. Wir wissen ja nicht mal, worum oder wie wir beten sollen. Und jetzt steht da nicht, und der Heilige Geist gibt uns mächtig viele Worte, gute Worte, dass Gott uns hört. Dort steht, er betet für uns mit einem Seufzen. Da ist wieder das Seufzen, das Realitätsseufzen, das darf sein. Und der Heilige Geist betet in uns manchmal mit Stöhnen und Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt, ohne Worte. Und Paulus schreibt, Vers 27, und der Vater, der alle Herzen kennt, er weiß, was der Geist sagt. Er versteht das, dieses Seufzen des Geistes in uns. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Er betet in uns. Wir müssen das nicht machen, dass es Gott gefällt und dass wir Worte finden. Und dann kommt der sehr bekannte Vers, der vielen Menschen durch viele Jahrhunderte und bis heute schon Halt gegeben hat in sehr schwerer Zeit. Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Nicht alles gut wird und nicht alles gut ist, sondern Gott kann es so wirken, dass auch das Schlimmste nicht den Sieg davon trägt, sondern am Ende zum Guten führt. Die, die Gott auserwählt hat, für die bereitet er das, die zu Christus gehören. Und dann kommt nochmal ein mächtiger Paukenschlag. Das ist, als wenn man um die Ecke biegt und ein gewaltiges Gebäude nochmal dasteht, im Bild der Stadtrundfahrt. Paulus sagt, was kann man noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Ja, aber Moment mal, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Wenn wir die verfolgten Christen anschauen, die zu Christus stehen, die sitzen in Gefängnissen und Kerkern und ihre Angehörigen werden umgebracht und sie werden vertrieben. Und doch sagt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Vielleicht ist etwas ganz anderes gemeint als die äußere Wirklichkeit. Der Sieg, der in der Auferstehung liegt, dass die Geschichte auch im Sterben nicht endet, dass es weitergeht. Und dann kommt ein Vers, der mich immer wieder sehr tröstet. Das ist dieser Paukenschlag, der, ja, wenn du immer noch nicht glauben kannst, dass Gott es gut mit dir meint, dann ist das dein Vers. Lass ihn in dein Herz. Vers 32. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wird Gott uns nicht, der uns Christus gab und nichts zurückhielt, auch alles andere schenken, was wir brauchen, was unser Herz braucht, damit wir heil werden? Das ist der gute Vers für gegen alle Zweifel, wenn die Zweifel kommen, ob Gott es heil machen kann. Er hat uns Christus geschenkt und das sagt uns wirklich alles. Jetzt springe ich in Vers 35, denn der Vers, dass uns niemand anklagen kann, den hatten wir schon, der passt zum Vers 1. Und in Vers 35, da habe ich sehr an die verfolgten Christen gedacht, so wie einige von euch letzte Woche hier waren, in intensiver Gebetsgemeinschaft gebetet haben für die Geschwister, die ganz real verfolgt werden, denen die Freiheit genommen wird, denen die körperliche Unversehrtheit genommen wird, weil sie zu Jesus gehören. Paulus schreibt, und man muss dazu sagen, die Gemeinde in Rom hat kurz danach diese schreckliche Verfolgung erlitten, ihr kennt das selber, unter Diokletian, wo sie Schlimmstes erlebt haben und sogar ja als Schauspiel den Löwen vorgeworfen wurden und gestorben sind für Christus. Paulus schreibt, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, im Gefängnis sind, in Gefahr oder sogar vom Tod bedroht werden? Er findet das in der Bibel schon drin und sagt, das heißt schon in der Schrift so, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, geschlachtet wie Schafe. Und wieder bleibt Paulus nicht in diesem Loch, in diesem tiefen Tal des Mitleidens mit Christus, sondern Vers 37, es geht wieder die Welle ganz nach oben, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Da ist ein Sieg vorhanden. Und dann, und ich schließe mit diesen Versen, da endet das Kapitel, das uns emotional sehr hoch und runter brachte, von Ohnmacht und Geburtswehen bis zur Herrlichkeit, ist alles drin bei Paulus. Und dann am Ende, ich bin überzeugt, nichts kann uns von Christi Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, was in der Zukunft kommt. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung, ich würde ergänzen, keine Kräfte von innen, von uns, keine Kräfte unserer Vergangenheit, keine Ängste vor der Zukunft. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, in unserem Herrn. Amen. Da bleibt nichts weiter dazu zu sagen. Doch es bleibt noch etwas, und zwar, was hat das alles jetzt mit meinem Alltag zu tun? Das ist schön und gut für den Kopf und für das Herz und wichtig. Und ich möchte es nur ganz kurz benennen, weil eigentlich möchte ich nicht, dass ihr viele Gedanken mitnehmt, sondern eine Idee, was ihr nächste Woche tun könnt, im Glauben, mit Jesus, was erleben. Deswegen nur ganz kurz angerissen, ihr habt selber bestimmt viel bessere und mehr Ideen, was zu euch passt. Hast du die App von ERF oder von Bibel-TV auf dem Handy? Wann hast du das letzte Mal in deine Bibel-App geguckt oder deine Bibel zu Hause aufgemacht und dir Zeit genommen? Und welche Lobpreislieder sind gerade genau deine? Was hörst du gerade? Und ich ermutige euch auch, im Lobpreis gut zu schauen, weil die Lieder, in denen Bibelverse verarbeitet sind, nicht wörtlich, ist gar nicht nötig, aber inhaltlich, ist meine Erfahrung, die nähren meinen Geist, die geben meinem Herzen Tiefe und Kraft, die führen mich ins Gebet und zu Jesus. Welche Lobpreislieder sind gerade deine? Wie kannst du dem Heiligen Geist in dir Nahrung geben und Raum geben? Wir haben vor der Predigt gestartet mit dem Glaubensbekenntnis, sehr bewusst. Es ist ein Beispiel, wie es uns Nahrung gibt, uns darauf zu stellen. Und wir enden auch wieder nach einer kurzen Stille mit einem Glaubensbekenntnis, und zwar in einem Lied, das Tamara uns singen wird, das ihr kennt. Und fast jede Zeile, schaut's euch mal an, wenn wir es jetzt singen, fast jede Zeile kommt aus einem anderen Bibelvers. Richtig stark, richtig Bibel drin. Seid ermutigt zu gehen, die Häuser nochmal anzuschauen, die euch etwas bedeuten, und mit Jesus weiterzugehen.